Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Seien Sie herzlich begrüßt zu einer neuen Lesartwoche, die wir politisch beginnen mit einem Buch aus Indien. Shashi Tharoor heißt der Autor, den jedes Kind in Indien kennt, als prominenten Oppositionspolitiker im Parlament, als streitlustigen Intellektuellen und Verfasser von Bestsellern wie Zeit der Finsternis. So heißt Shashi Tharoors Buch über die britische Kolonialherrschaft, das es jetzt endlich auf Deutsch gibt. Und wir schauen hinein. In Indien sind seine Bücher Verkaufsschlager. Shashi Tharoor. Er ist nicht nur Autor, sondern auch ein bekannter Politiker für die Oppositionspartei Indian National Congress. Und als hochrangiger Diplomat war er ehemals sogar Stellvertreter des UN-Generalsekretärs. Jetzt erscheint eines der erfolgreichsten Bücher von Shashi Tharoor bei uns, Zeit der Finsternis, eine Abrechnung mit der Kolonialherrschaft der Briten in Indien. Und zur deutschen Ausgabe dieses Buches hat die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Meetu Sanyal einen fulminanten Essay beigesteuert. Wir kennen sie als Autorin des Erfolgsromans Identity, als feministische Schriftstellerin, die sich kritisch mit Rassismus und Kolonialismus befasst. Jetzt sind wir mit Meetu Sanyal in Düsseldorf verbunden, wo sie lebt. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
Wie sind Sie denn mit Shashi Tharoor und seinem Buch in Berührung gekommen? Auf Englisch ist es ja schon 2016 erschienen. Kannten Sie es also schon eine Weile?
Also ich kenne die meisten Bücher von Shashi Tharoor, aber was an dem so besonders war, es basiert ja auf einer Rede, die er in der Oxford Union gehalten hat. Und ich habe mir die damals angeguckt, ich glaube wirklich mehrfach angeguckt. Und er sollte da ja argumentieren, dass Großbritannien Reparationszahlungen für Indien zahlen sollte für die Kolonialgeschichte. Und er hat dann gesagt, ja, die sollten so ein Pfund pro Jahr bezahlen, also wirklich symbolisch, aber erklärt, was eigentlich Kolonialismus bedeutet. Und so in einer Stunde auf kürzestem Raum zusammengefasst. Und das hatte mich wirklich extrem beeindruckt. Ich habe dann auf dieses Buch gewartet, wirklich so mit angeknabberten Fingernägeln. Wann kommt es endlich? Und dieses Buch hat wirklich eingelöst.
Und dieses ein Pfund pro Person, das wären dann, glaube ich, Billionen wären es, glaube ich, irgendwie geworden. Jene Rede von Shashi Tharoor, da gab es ein Video davon. Und das wurde auf YouTube millionenfach angesehen, geteilt. Es ist in Indien sogar zum Schulstoff geworden. Warum hat das so eingeschlagen?
Berechtigterweise. Also ich forsche ja wirklich seit Jahrzehnten inzwischen, man möchte es gar nicht genau überlegen, seit wie vielen Jahrzehnten, zu Kolonialismus, aber es so zusammengefasst, also wirklich körperlich zu spüren. Indien war das reichste Land der Welt, bevor irgendwie die Briten gekommen sind, und als sie gegangen sind, war es dann eines der ärmsten Länder der Welt. Das muss man sich einmal vorstellen, also wie dieses Land ausgeblutet wurde. Es hatte die größte Textilindustrie der Welt, danach konnte man sie wirklich vergessen. Und zum Beispiel, es gab keine Hungersnöte in Indien seit der Unabhängigkeit, während der Briten jedes Jahr so ungefähr eine oder mehr.
Davon schreiben Sie auch in Ihrem Essay, Frau Sanyal. Ihr Vater kommt ja aus Indien, und 1943 habe er als Kind dort erlebt, wie die Menschen buchstäblich auf den Straßen verhungert seien. 4 Millionen Menschen, Zitat jetzt, weil die Inder für England in den Zweiten Weltkrieg ziehen und Ressourcen für den Krieg bereitstellen mussten. Ich meine, solche Hintergründe von solchen Zahlen hat man eigentlich bei uns noch nie etwas gehört. Sie haben das sozusagen schon als Kind erfahren.
Genau, also mein Vater ist während dieser Hungersnot wirklich beinahe verhungert, weil es gab halt ganz wenig, und sein Bruder hat ihm gesagt, ich habe da hinten Schokolade gesehen. Es war aber keine Schokolade, es war Kot von irgendjemandem, und er hat es gegessen, weil er so hungrig war und hatte dann ganz schlimme irgendwie, also Ruhe und alles, und wäre wirklich beinahe daran gestorben. Also es war eine existenzielle Erfahrung. Und genau, in Kalkutta lagen die Menschen auf den Straßen, und Winston Churchill ist ja vom Vizekönig von Indien damals angeschrieben worden, bitte, bitte, bitte öffne die Kornkammer. Es gab ja Korn, es wurde nur exportiert. Und er hat dann auf dieses Telegramm geschrieben, warum ist dann Gandhi noch nicht verhungert? Das ist Winston Churchill, der beliebteste Brite aller Zeiten.
Sie schreiben auch, Frau Sanyal, über Ihre Mutter, die in der Schule dann in Deutschland diesen Satz lesen musste, den der Geschichtslehrer auf die Tafel geschrieben hat. Die Engländer haben den Indern die Kultur gebracht. Und das war in den 1970er Jahren auf einer westdeutschen Abendschule, wo ihre Mutter Abitur gemacht hat. Sie sei eine sehr zurückhaltende, eher scheue Frau gewesen, aber bei diesem Satz sei sie in die Luft gegangen.
Es ist natürlich total absurd, aber es war ja wirklich die Erklärung. Also die Briten hatten sich ja überlegt, wir müssen den Indern erklären, dass wir ihnen nicht nur die Kultur, sondern auch die Frauenrechte und all das bringen, dass wir ihnen das Gute bringen, während wir sie gleichzeitig maximal ausnutzen. Also das war den Briten bekannt, also den Politikern, den Briten, dem Volk haben, dem Wahlvolk haben sie es natürlich anders verkauft. Und die ganz lange, also ich habe gerade einen Roman fertig geschrieben, der im September erscheint, wo es ganz viel um den Widerstandskampf geht. Und auch die Inder haben ganz lange geglaubt, dass die Briten ihnen alle Vorteile gebracht haben, dass sie ohne die Briten gar nicht in der Lage wären, sich selbst zu regieren, was natürlich absurd ist. Also irgendwie, mein Vater hat immer gesagt, irgendwie, wir hatten schon Toiletten, als die Menschen in Europa noch auf den Bäumen saßen. Das stimmt nicht ganz, aber natürlich ist Indien eine viel, viel ältere Kultur.
Shashi Tharoor beginnt sein Buch ja mit einer Zeitleiste, also von 1600 an, als die East India Company in London gegründet wurden, und bis dann 1947, wir sind ja von Indiens Unabhängigkeit. Wie baut er eigentlich sein Buch auf? Wie liest sich das, Frau Sanyal? Wie können wir uns das vorstellen?
Also zwei Sachen. Erstmal ist es ja irre, dass Indien nicht mal von einem Land, sondern von einem Privatunternehmen, von einer Firma erobert wurde, von einer Firma mit einer Armee, wohlgemerkt. Und irgendwie von einer Firma, die von der englischen Krone autorisiert wurde. Er baut es tatsächlich anhand der Gegenargumente auf, ne? Also das in England wird ja jedes Jahr noch einmal abgestimmt, irgendwie war jetzt Kolonialismus eher gut oder schlecht, also das British Empire. Und es kommt immer am Ende raus, es war doch eher gut. Also weil wir haben ja den Indern die Eisenbahn gebaut. Das ist wirklich so das Argument, wie irgendwie, ja, aber Hitler hat ja irgendwie die Autobahn gebaut. Das ist genau dasselbe Argument. Die Eisenbahn, für die Inder durch die Nase zahlen mussten, die Inder auch am Anfang überhaupt nicht benutzen durften. Es ging eigentlich darum, irgendwie Güter und Waffen durch Indien zu transportieren. Mhm. Also wirklich wie die Autobahn. Er baut es anhand dieser Gegenargumente auf, die immer wieder kommen, und er entkräftigt wirklich jedes Argument.
Wie verhält sich eigentlich Großbritannien? Ich musste bei Ihrem Buch auch natürlich an so unsere Verhältnisse denken, an Bundespräsident Steinmeier, der sich in Namibia für die Verbrechen entschuldigt hat. Gab es eigentlich irgendwann mal eine Geste von Großbritannien oder irgendein Eingeständnis? Ja, wir haben Fehler gemacht, wir haben Verbrechen begangen.
Genau, also Entschuldigung gibt es keine, explizit keine Entschuldigung. Prinz Charles sagt immer mal wieder, es ist sehr bedauerlich. Das sagen die Engländer ja gerne, es ist sehr bedauerlich. Ja, es ist irgendwie alles ganz, ganz schrecklich. Aber die Tatsache, dass, also es gibt keine wirkliche Aufrechnung, wie viele Menschen während des Kolonialismus gestorben sind. Es gibt eine für die Zahlen von 1880 bis 1920, also für 40 Jahre. Und die konservativen Schätzungen dieser Jahre sind, dass durch den britischen Kolonialismus in Indien 100 Millionen Menschen, also die konservativen Schätzungen, höchstwahrscheinlich ist es um ein Vielfaches höher, 100 Millionen Menschen gestorben sind. Ist bedauerlich.
Ich muss sagen, Frau Sanyal, ich habe von diesen Zahlen wirklich das erste Mal gelesen und es hat mich geschaudert. Ja? Also man rechnet sogar mit 145 Millionen, also es ist gar nicht mehr fassbar. Es gibt jetzt aber immer noch so Momente, auch in unserer Gegenwart, zum Beispiel einen riesigen Diamanten, der im Tower of London aufbewahrt wird, so Teil der Kronjuwelen von Queen Elizabeth war.
Der Koh-i-Noor,
dieses Riesenteil, er kommt aus Indien. Es gibt Forderungen, dass er dahin auch wieder zurückgegeben werden sollte. Aber er bleibt in Großbritannien. Da gibt es auch keine Einsicht, dass man vielleicht auch dieses Kulturgut mal zurückerstatten könnte.
Genau, also es wäre eine Geste. Also dieser Diamant ist ja nicht nur im Tower of London, der ist ja in der Krone der Königin. Dazu muss man wissen, auch Kronen sind gegendert. Es gibt eine weibliche Krone, es gibt eine männliche Krone. Und als Prinz Charles dann zu King Charles wurde, als er gekrönt wurde, hat Camilla eben nicht diese Krone getragen. Die hat eine recycelte andere Krone bekommen, was relativ selten ist, weil es riesige Proteste gab. Also der Tod von Queen Elizabeth, also das Empire hat ja mit der ersten Queen Elizabeth angefangen und hat eigentlich mit der zweiten Queen Elizabeth geendet. Die war ja schon Königin, als dann die letzten Kolonien unabhängig wurden. Und irgendwie aber trotz und auch an Verbrechen explizit beteiligt als Familie, ne? Also und irgendwie, das ist ja bekannt, dass irgendwie Her Majesty's Torturers irgendwie, also das so hießen die halt, die Aufstände in den Kolonien niedergeschlagen haben und so weiter. Aber dass diese Krone, das ist einfach das Symbol, wir geben das Juwel, also Indien galt ja als das Juwel in der Krone Englands, und Und irgendwie der Koh-i-Noor ist ja sozusagen das Symbol davon und dass es immer noch nicht zurückgegeben wird. Das ist ja einem Kind abgenommen worden. Da wurde gesagt, das ist uns geschenkt worden. Nein, nein, das ist einem Kind mit massivem Druck abgenommen worden, dieses massive Juwel.
Was hat das alles mit uns zu tun? So ist ja Essay überschrieben, der die Verbindung noch deutlich macht zwischen dem Kolonialismus und unserer Gegenwart. Ich habe diesen Essay wirklich auch fassungslos gelesen, insofern, als sie wirklich ungemein deutlich machen, dass Kolonialismus jetzt nicht nur eine historische Angelegenheit ist, sondern eine Struktur. Wie manifestiert sich diese Struktur in unserer Gesellschaft für Sie, Frau Sanyal?
Also ganz banal gelten ja noch relativ viele Handelsabkommen. Also das mit der Unabhängigkeit wurden halt dann irgendwie ganz viele der Ungleichheiten über Handelsabkommen irgendwie verfestigt. Die Tatsache, dass inzwischen Indien eine der größten Ökonomien wieder der Welt geworden ist und jetzt wieder ein Gegenspieler, es ist ja sehr, sehr, sehr spannend. Deutschland hatte auch Kolonien, hatte ebenfalls Kolonien. Wir haben uns entschuldigt. Das bedeutet auch, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir jetzt zum Beispiel Reparationszahlungen zahlen können, dass wir so etwas machen können wie die Gebeine von Menschen, die wir getötet haben und dann zu Rassenforschungszwecken, unglaublich, hier nach Berlin geholt haben, dass wir die zurückgeben können, dass die begraben werden dürfen. Es bedeutet aber auch, dass Nachfahren, also dass irgendwie die deutschen Kolonialbeamten haben ja geheiratet dort irgendwie und Kinder gehabt, dass deren Nachfahren, denen wurde niemals die deutsche Staatsangehörigkeit anerkannt. Die klagen ja teilweise immer noch, also es gibt halt irgendwie Fälle von Menschen, die leben in Deutschland, werden regelmäßig wieder abgeschoben, obwohl sie ja irgendwie deutsche Großväter haben. Aber wird gesagt, nö, es gilt halt nicht, ist halt nicht so. Es ist klar, es ist ein rassistisches Gesetz, aber Pech gehabt. Also es gibt ganz viele Kontinuitäten nach heute und es hat aber auch ganz viel damit zu tun, wie denken wir über diese Länder. Wir denken ja wirklich, die brauchen Entwicklungshilfe, weil die sind halt nicht so weit entwickelt. Nein, wir haben die ausgebeutet. Also auch dieser Gedanke, diese Länder sind arm, weil die haben halt nichts. Also irgendwie der globale Süden hat die gesamten Bodenschätze, die müssten so viel reicher sein. Dass das nicht so ist, liegt nicht daran, dass sie nicht so klug sind wie wir, sondern es liegt daran, dass wir sie ausgebeutet haben.
Mithu Sanyal, und jetzt zum Schluss möchte ich Sie aber noch etwas nach etwas ganz anderem aus Indien fragen. Wir haben uns mit Ihnen verabredet, bevor in der letzten Woche diese Nachricht eintraf, nämlich, dass die Schriftstellerin Arundhati Roy, die Weltberühmtheit, nun doch angeklagt wird wegen Terrorunterstützung. Das Verfahren, das schwebt seit Jahren über ihr. Vor 14 Jahren, 2010, hat Arundhati Roy sich zum Kaschmir-Konflikt geäußert, in einem hoffnungsvollen Appell für Frieden. Jetzt will man sie dafür vor Gericht stellen. Wie haben Sie denn diese Nachricht aufgenommen?
Ja, ich war fassungslos. Also vor allem, es gab ja gerade Wahlen in Indien. Die BJP, die Regierungspartei, hat ganz, ganz, ganz viele Sitze verloren. Die muss jetzt eine Koalition eingehen. Wir alle haben gehofft, dass Modi, das Premierminister Modi, danach einen deutlich vorsichtigeren Kurs fahren würde. Das ist nicht der Fall. Es ist wirklich eine Rede von vor 14 Jahren, für die sie angeklagt wird, in der sie gesagt hat, dass Kaschmir nie wirklich zu Indien gehört hat. Kaschmir ist ebenfalls ein Erbe des Kolonialismus, also die Teilung Indiens, die ja durch die Briten lanciert wurde, die ja auch wirklich die muslimische und die hinduistische Bevölkerung gegeneinander ausgespielt haben. Und dazwischen ist Kaschmir halt irgendwie gefangen, dieser Bundesstaat, der ganz lange Autonomiestatus hatte. Und die aktuelle Regierung, Modi, hat den Autonomiestatus aufgehoben und eigentlich, also de facto Kaschmir besetzt. Das darf man aber in Indien nicht sagen. Und das Schlimme ist, dass Arundhati Roy jetzt angeklagt worden ist unter diesem Unlawful Activities Prevention Act, diesem UAPA Act. Und das heißt, sie könnte ohne Gerichtsprozess ins Gefängnis geworfen werden dafür. Weil es ist ein Terrorakt, ne, für eine Rede, in der sie gesagt hat, da ist was nicht in Ordnung. Und das ist ein massiver Angriff auf BürgerInnenrechte und natürlich ganz eindeutig auf ihre Freiheit. Und ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Es ist jetzt gerade ein offener Brief, heute von ganz vielen indischen Intellektuellen unterschrieben worden. Ich hoffe sehr, dass der Blick der Öffentlichkeit sie schützen wird, aber sie ist ja nicht alleine angeklagt worden. Es ist auch noch ein Historiker aus Kaschmir angeklagt worden und um den müssen wir uns noch viel, viel mehr Sorgen machen.
Schönen Dank, Frau Sanyal, für diese Worte und unser Gespräch im Deutschlandfunk Kultur über Zeit der Finsternis. Das Buch von Shashi Tharoor mit dem Essay von Mito Sanyal ist jetzt in einer anderen Bibliothek erschienen. Wirklich eine prachtvolle Ausgabe, übersetzt von Cornelius Reiber, 480 Seiten, der Umfang zum Preis von 48 Euro. Und wenn Sie sich zulegen, fangen Sie an mit dem Essay von Mito Sanyal. Der ist wirklich großartig und der stimmt Sie dann ein für die Lektüre dieses wichtigen Buches. Alles Gute Ihnen, nochmal schönen Dank, Frau Sanyal.
Ich danke Ihnen.
In dieser Woche können sich alle Fans von Marc-Uwe Kling freuen auf einen neuen Roman, nämlich das Känguru-Chroniken-Superstars. Es ist ein englischer Titel diesmal, Views, Ansichten, und soll ein waschechter Thriller sein mit harten sozialen und politisch aktuellen Themen. Oha. Am Donnerstag erscheint der Roman, zugleich auch das Hörbuch von Marc-Uwe Kling selbst eingesprochen. In Elmar Krämer hat sich das für uns schon mal angehört.
Warte mal, ich habe da ein Gespräch auf der anderen Leitung. Ich glaube, es sind die 80er.
Die ersten Minuten von Views wiegen einen vorerst in Sicherheit. Ein typischer Marc-Uwe Kling mit liebevollen Alltagsbeschreibungen, so scheint es. Yasira Saad, Kommissarin beim Bundeskriminalamt, hat ein Date mit Stefan, einem Journalisten bei einem Boulevardblatt.
Die Burger sind echt der Hammer, verteidigte sich Stefan. Darum sitzen sie jetzt also im Hardrock-Café. Und die Burger sind wirklich der Hammer.
Schon kommen die beiden auf das alles beherrschende Thema in sämtlichen Medien zu sprechen. Es geht um Lena Palmer. Die 16-Jährige ist spurlos verschwunden. Aber es existiert ein verstörendes, brutales Video von ihr, über das schnell und ohne jeden moralischen Kompass berichtet wird.
Es ist furchtbar und es ist Sprengstoff. Drei Flüchtlinge, ich meine Geflüchtete. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht, fragt sich Yasira, diesen neuen Sprachcode. Das war sicherlich gut gemeint, aber ob es mehr geholfen oder geschadet hat, darüber ließe sich prima streiten. Also, die drei haben sich dabei gefilmt, wie sie das Mädchen vergewaltigt haben. Und das guckt jetzt das halbe Netz. Yasira schließt die Augen und schüttelt leicht den Kopf. Was, wenn ihrer Tochter so etwas passieren würde?
Harter Stoff. Denn schon bald folgen dem Video ausländerfeindliche Demonstrationen. Eine rechtsradikale Gruppierung, der aktive Heimatschutz, nutzt das Video, um Stimmung zu machen und hat erschreckend viel Erfolg damit. Die Kommissarin muss schnell handeln, damit es nicht zur Lynchjustiz kommt. Hochaktuelle Themen also, die Marc-Uwe Kling hier verhandelt. Ganz anders als alles, was Kling, der ja mit den Känguru-Chroniken und ihrem fulminanten Sprachwitz zum Bestseller-Autor wurde, bislang geschrieben hat.
Also ich muss zugeben, ich habe deutlich weniger gelacht bei diesem Buch, weil es ein Thriller ist und der Schreibprozess war nicht so lustig.
Denn dem Autor geht es ganz klar auch um Kritik an den bestehenden Verhältnissen unserer Zeit. Um sexualisierte Gewalt, Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremismus, politikverdrossene Menschen, die Macht des Internets und der künstlichen Intelligenz.
Seit Jahren schaut der Staat der immer extremeren Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung tatenlos zu. Seit Jahren weiß man, dass Fake News im Netz Menschen von der Realität entkoppeln. Aber der Gesetzgeber traut sich nicht, die großen Digitalkonzerne wie die Massenmedien zu regulieren, die sie längst sind.
Klings Kommissarin mit Migrationshintergrund Yasira Saad steht im Zentrum des Thrillers und sie kämpft an allen Fronten. Auch zu Hause als alleinerziehende Mutter einer pubertären Tochter. Die Suche nach den Tätern wird politisch missbraucht und schon bald werden die Kommissarin und ihre Tochter bedroht. Informationen aus dem Internet werden zu gefürchteten Waffen. Die Innenministerin jedoch ist vor allem um ihr Image besorgt.
Politik denkt in Bildern, Frau Saad, in Emotionen. Die Innenministerin will, dass gerade in diesem Fall nicht nur ein Haufen weißer Männer vor den Kameras sitzt.
Marc-Uwe Kling spricht wie jedes seiner Hörbücher auch dieses selbst. Unaufdringlich macht er das, dem Thema angemessen und doch mit so viel stimmlicher Differenzierung, dass jeder Protagonist individuell gut erkennbar ist.
Arbeiten Sie? Fragt Michael. Ich bin zurzeit auf der Suche. Wenn Lena zu Ihnen kam, fragt Yasira. Wie ging das vonstatten?
Manchmal kam sie per Anhalter.
Yasira fasst sich an den Kopf. Per Anhalter? Fragt sie. Ernsthaft? Das ist doch kein Fall aus den 80ern. Aktenzeichen XY ungelöst oder wie? Was soll die Scheiße?
Views ist ein Hörerlebnis. Der Autor hat nicht nur glaubwürdige Charaktere geschaffen, sondern er überzeugt mit einem äußerst abwechslungsreichen Plot. Gespannt folgt man dieser Geschichte, die erschreckend aktuell ist. Marc-Uwe Kling kann also auch todernst. Wieder einmal ein Buch mit Bestseller und Fortsetzungspotenzial.
Views. Ansichten, der neue Roman von Marc-Uwe Kling. Gleich auch als Hörbuch, erschienen im Hörverlag ab Donnerstag im Handel.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Neue Lyrik wollen wir besprechen. Ein Gedichtband von Bertram Reinecke, einem gebürtigen Mecklenburger, der jetzt in Leipzig lebt. Und dort in Sachsen hat nun die Kulturstiftung des Freistaats auch sein jüngstes Buch unterstützt und herausgegeben. Daphne, ich bin wütend. So heißt die Sammlung und für uns hat sie der Kritiker und Kollege André hat ihn gelesen. Er ist im Studio. Hallo.
Hallo.
André, mir war Bertram Reinecke überhaupt kein Begriff. Er ist Jahrgang 1974, schon lange also auf dem lyrischen Deck. Was ist er für ein Dichter?
Ein Poeta Doctus, hätte man früher vielleicht gesagt, also ein gelehrter Dichter, der sich sehr gut auskennt in der Literaturgeschichte und in der Literaturwissenschaft, zeigt sich auch an seinem verlegerischen Schaffen. Er hat ja den Verlag Reinecke und Voss und hat darin zum 400. Geburtstag von Sibylla Schwarz, das ist die bekannteste und berühmteste Barocklyrikerin, eine sehr schöne Werkausgabe herausgegeben. Selber als Lyriker ist er vor allem bekannt für seine Centos. Cento, das ist ein Gedicht, das vollständig aus anderen Gedichten besteht. Man könnte es auch ein Flick-Gedicht nennen oder Remix bzw. Mashup, um mich den jüngeren Hörern verständlich zu machen.
Und dieser Band nun, Daphne, ich bin wütend. Was lesen wir hier? Daphne, die vielbedichtete Figur aus der griechischen Mythologie, ist das schon ein Fingerzeig?
Ja, aber in die falsche Richtung. Also ich habe auch gedacht, dass der Titel Richtung altgriechische Mythologie zeigt, aber er zeigt ins heutige Griechenland. Es geht um die Waldbrände um Euböa 2021 und Daphne ist einfach ein Ort, der eben von den Flammen vernichtet worden ist. Und die Passage ist ein Zitat einer Anwohnerin, die eben wütend ist. Sie zählt mehrere Orte auf, der letzte ist dann Daphne und dann kommt das Ich bin wütend und geht weiter mit Ich habe mein Zuhause verloren. Also keine Anrufung der Nymphe, sondern eher eine Anrufung der Behörden, die aus Sicht des Opfers versagen. Also ein gutes Beispiel, wie so ein Cento völlig neue Zusammenhänge stiftet. Mhm.
Wie klingt das denn, André? Du hast ein paar Verse ausgewählt, ne?
Ja, also Bertram Reinecke remixt wirklich ganz erstaunliche Sachen, zum Beispiel das Parteiprogramm der Linken von 2013 oder auch alte Deutschlehrbücher aus dem 19. Jahrhundert. Hier vor allem ist interessant, finde ich, welche Beispielsätze damals ausgewählt worden sind. Das sagt viel über die Zeit. Ich zitiere mal. Haben Sie einen guten Bedienten? Ich habe einen. Hat Ihr Hutmacher ein schönes Haus? Er hat deren drei. Anderes Beispiel, da hat Reinecke über 9000 Verse der Literaturzeitschrift Risse aus Mecklenburg-Vorpommern, also insgesamt 10 Jahrgänge, remixed. Ich zitiere, täuschend einsame Geräusche, die alle gleich klangen nach Grenzland. Der Vater im Rucksack Preußen. Das ist eine von insgesamt 20 Strophen aus dem Gedicht Familienwerte. Auch der Titel ist übernommen. Und diese Strophe, die wir gerade gehört haben, ist zusammengesetzt aus einem Vers von Kai Pohl, Friederike Hertha und Uwe Kolbe.
Was wird ihr für dich deutlich? Jetzt mal jenseits dieses Strukturprinzips dieser Centos, also dieser Mashups oder Remixes. Was für ein poetischer Raum entsteht da für dich?
Ja, für mich war beim Lesen und während des Lesens eigentlich zwei Dinge sehr, sehr interessant. Einerseits, wie suggestiv oder manchmal auch überzeugend diese Neuzusammenstellungen sind. Also Reinecke verändert grammatikalisch ja gar nichts. Also er muss genau aufpassen, dass das rhythmisch stimmt, aber eben auch von den Deklinationen. Also es muss grammatikalisch passen. Also er schweißt gewissermaßen zusammen, was nicht zusammengehört. Und dennoch habe ich beim Lesen das Gefühl, es passt. Es ist also eher ein Upcycling, denn ein Recycling. Und das Zweite, was ich sehr spannend fand als Erfahrung, ist, wir haben ja in der modernen Lyrik eigentlich anders als schon im erwähnten Barock, Stichwort Sibylla Schwarz, keine Regeln mehr. Ja? Das ist ein Erbe der Romantik. Also es dominieren freie Rhythmen und auch sonst kannst du eigentlich machen, was du willst. Das bedeutet umgekehrt aber auch, viele Verse sind austauschbar, beinahe beliebig und der Unterschied zwischen großer Poesie und großer Pose, der verwischt. Das ist ein Dilemma, das ich auch mal wieder bei Wettbewerben und Preise erlebe, bei denen ich als Kritiker manchmal dieses Gefühl habe, wenn ich dann Preisträgergedichte sehe. Und wenn man aber wie Reinecke seine Methoden und Regeln offenlegt, also er zeigt das hinten, er sagt genau, was er macht und wenn man auch, oder er zeigt auch das Register, woher er das hat, dann gibt er mir Maßstäbe an die Hand. Das ist übrigens super modern, denn wir haben ja gerade diese Diskussion über ChatGPT und künstlerische Originalität und so weiter und so fort. Und da schreibt Reinecke in seinem sehr guten Nachwort den Satz, ich zitiere, der Witz ist am Ende, dass sich persönliche Regelwerke, also sowas wie ein Cento oder andere Regeln, dem Zugriff selbstlernender Maschinen und neuronaler Netzwerke wie ChatGPT eher entziehen und als mitteltönige Texte, die angemessen und geschmackvoll Subjektivität verkörpern. Weil, füge ich hinzu, die offenkundig sehr gut austauschbar sind, wie er sehr gut beweist mit seinem Gedichtband.
Du bist, André, nicht nur unser Lyrikkenner und Spezialist, sondern auch selbst ein Dichter mit etlichen Veröffentlichungen. Wo steht Bertram Reinecke in der gegenwärtigen Szene der Lyrik in Deutschland? In welchem Rang? Was würdest du sagen?
Zu weit unten, weil leider unterschätzt. Ich würde mir wünschen, dass Reineckes Arbeit die Würdigung erfährt, die er meiner Meinung nach dringend verdient hat. Also da ist wirklich noch Luft nach oben. Es ist, glaube ich, jetzt der 8. oder 9. Gedichtband und er ist tatsächlich nicht so bekannt wie andere und das aus meiner Sicht völlig unverdient.
Daphne, ich bin wütend. Der neue Gedichtband von Bertram Reinecke erschien im Verlag Poetenladen mit 164 Seiten für rund 20 Euro. André Hatting hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank. In der letzten Woche hat der PEN Deutschland, die Schriftstellervereinigung, ein großes Jubiläum gefeiert. 100 Jahre PEN. Eine ganze Woche lang haben 150 Mitglieder in Hamburg diskutiert und gelesen. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur ausführlich darüber berichtet. Gestern nun waren die letzten Veranstaltungen über Schreiben im Exil und den Konflikt in der Ukraine. Und beide Lesungen und Diskussionen hat die Schriftstellerin und Vizepräsidentin des PEN, Astrid Fehstedt, moderiert. Und sie ist jetzt am Telefon. Guten Tag, Frau Fehstedt.
Guten Tag, Herr Scholl.
Lassen Sie uns eine Bilanz ziehen dieser Tagung, die unter dem Motto stand, nach jeder Zeit kommt ein neues Stück Zeit. Nach einem Zitat von Hubert Fichte. Unsere jetzige Zeit, Frau Fische, die ist hochpolitisch mit Krieg, mit den Zweifeln an der Demokratie, dem Ruck nach rechts. Wie politisch war demgemäß diese PEN-Tagung?
Ich würde sagen, sie war sehr politisch. Wir haben ja eigentlich jetzt einige zentrale Themen diskutiert, aufgenommen und darüber auch Resolutionen verabschiedet zum Thema Unvereinbarkeit mit der AfD. Dann eine Resolution gegen Antisemitismus und zum Existenzrecht Israels. Wir haben auch eine Resolution verfasst angesichts der Kulturschrumpfung in den großen öffentlichen Sendeanstalten. Und last but not least, wir haben auch zum Thema künstliche Intelligenz eine Resolution verabschiedet.
Jene zwei Panels gestern, die Sie moderiert haben, Frau Fehstedt, das erste Schreiben im Exil. Wer kam da zusammen und was und wie wurde diskutiert?
Das war letztendlich eine Lesung. Es war keine Diskussion. Eine Lesung von unseren 12 Stipendiaten, also unseren Kollegen, Schriftstellerkolleginnen und Kollegen im Exil, die dort alle versammelt waren. Und sie haben alle kurze Texte gelesen. Wir haben sie alle in ihrer Originalsprache lesen lassen und dem Publikum dann die Übersetzung an die Hand gegeben. Das war, also ich habe sowas so noch nie erlebt. Das war für uns auch ein Experiment. Es war wirklich sehr berührend, diese Menschen dort zu sehen, wie sie in einer großen Einigkeit, weil sie kommen ja auch aus sehr unterschiedlichen Ländern, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen, dort saßen und sprachen und wir konnten dann ihren unterschiedlichen Sprachen auch folgen und auch wenn wir sie nicht verstanden, uns auf sie einmal einlassen und irgendwie war das Publikum dann in der Lage, in der sie eigentlich sind, wenn sie hier bei uns ankommen. Sie haben also erstmal eigentlich nichts verstanden, aber ihnen wurde zugehört und das war wirklich eine ganz außergewöhnliche Erfahrung.
Bei der zweiten Veranstaltung, die den Fokus auf den Krieg in der Ukraine gerichtet hat, da war der Schriftsteller Alexei Bobrovnikov zu Gast. Das ist ein noch junger, aber inzwischen prominenter, preisgekrönter Fernseh- und Printjournalist, der durch seine Recherchen über Korruption in seiner Heimat bekannt geworden ist und ja, und deshalb um sein Leben fürchten musste. Was war das für ein Gespräch zwischen Ihnen und Herrn Bobrovnikov?
Ja, Herr Bobrovnikov sollte eigentlich persönlich anwesend sein. Er ist aber gegenwärtig, kommt er aus der Ukraine nicht heraus. Also schon allein technisch ist das kaum möglich. Die Zugverbindungen sind bis zum Juli ausgebucht und das schon seit Monaten. Und er braucht ja als männlicher Angehöriger in der Ukraine eine Genehmigung dafür. Das hat sich alles dann sehr verzögert. Und so haben wir ihn dann per Zoom zugeschaltet. Auch das war nicht einfach, denn es sind dort permanent Stromausfälle. Das heißt, die Menschen arbeiten mit Generatoren und es hat aber funktioniert. Er hat auch gesagt, er würde alles tun, um dabei zu sein. Er war ja bei uns im Stipendium aus weniger politischen Gründen, weil er war damals durch Recherchen im Donbass in Gefahr geraten, weil er sich mit Korruption befasst hat. Und wurde dann erhielt Morddrohungen, ist dann nach Deutschland geflohen, kam in unser Stipendium. Zunächst einmal nach Hamburg. Das war noch nicht unser Stipendium, das war die eine Hamburger Stiftung. Und er hat dann aber bei uns im Stipendium zunächst einmal ein sehr umfangreiches Buch geschrieben über seine Recherchen. Das heißt Blutige Allianzen im Dietz Verlag erschienen. Das kann ich sehr empfehlen, weil das auch sehr viel Hintergrundinformationen liefert über die Ukraine und über deren Geschichte. Und gestern haben wir nun über sehr aktuelle Dinge gesprochen, die wir teilweise hier auch gar nicht so erfahren. Also beispielsweise, wenn ich das kurz sagen darf, also hat über den Versuch Russlands, georgische Dörfer zu vereinnahmen, gesprochen, damit die Russen langsam und unmerklich ihr Territorium immer weiter ausbreiten. Und wenige Tage zuvor, in der vergangenen Woche, ist ein kasachischer Investigativjournalist quasi vor seinen Augen attackiert worden. Er hat zum Glück das Attentat überlebt, der dort über Schmuggelrouten in Kasachstan recherchiert. Das sind alles Dinge, die wissen wir ja gar nicht so genau.
Und wie ist jetzt seine jetzige Situation? Ich meine, damals war er ja eigentlich bedroht durch das ukrainische Militär oder den Geheimdienst, hat man immer gemutmaßt. Ist er denn jetzt sicher?
Ja, also waren es also einzelne Gruppen, die ihn bedroht haben. Das war also nicht das ukrainische Militär und auch nicht unbedingt der Geheimdienst, weil der Geheimdienst hat damals ja auch versucht, gegen Korruption da zu recherchieren im Donbass, sondern es waren wirklich einzelne Gruppen. Und er ist sofort nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine zurück in die Heimat gekehrt, also in die Ukraine. Das muss man sich auch mal vorstellen. Er war ja hier in Sicherheit in Deutschland und hat sich dort dann auch zunächst einmal einer kämpfenden Einheit angeschlossen, die Irpin befreit hat und ist jetzt weiter als investigativer Journalist tätig und sein Hauptfeld ist jetzt, sagt er, ist die Bekämpfung von Fake News, die ja auch gerade von Russland ausgeht.
Natürlich wurden auch PEN-interne Dinge diskutiert auf der Tagung. Am Freitag gab es eine Mitgliederversammlung und Sie haben schon von der Resolution gegen Antisemitismus gesprochen, Frau Fehlstedt. Ein ganz anderes Thema hat aber daraufhin schon öffentliche Wellen geschlagen. Ein Brief nämlich, der seit Freitag kursiert, ein Rücktrittsschreiben der Autorin Gabriele Gillen mit massiven Vorwürfen gegenüber dem PEN, Unterdrückung von Meinungen, Mobbing und Drohungen. Das sind so die Anwürfe. Auch Sie, Frau Fehlstedt, wurden persönlich dafür verantwortlich gemacht. Am Freitag auf der Mitgliederversammlung konnte das noch nicht diskutiert werden, weil noch niemand diesen Brief kannte. Jetzt haben wir 3 Tage. Was sagen Sie denn dazu? Wie sind denn die Reaktionen?
Naja, also zunächst einmal bin ich selber persönlich sehr erschüttert über diesen Brief. Ich frage mich, wie man jemanden mobben kann, der also nie kommt zu unseren Mitgliedern, zu unseren Präsidiumssitzungen zum Beispiel. Und warum Frau Gillen dann nicht die persönliche Aussprache mit uns gesucht hat. Sie hätte ja dann auch mal nochmal Zeit gehabt und die Möglichkeit gehabt, sie war ja zu uns zu kommen. Das hat sie nicht gemacht, das hat sie nie gemacht. Ich habe sie noch nie persönlich, seit sie Mitglied im Präsidium ist, gesehen. Und wir werden uns jetzt natürlich damit befassen. Die Anfragen der Mitglieder, die alle sehr, also viele überrascht sind, beantworten. Und wir brauchen jetzt aber auch wirklich mal einen Tag, um durchzuatmen und das Ganze zu sortieren und uns damit jetzt dann zu befassen. Aber ich bedauere das sehr. Und es ist mir auch ehrlich gesagt unverständlich.
Wie würden Sie denn, Frau Fehlstedt, jetzt nach dieser Woche die allgemeine Stimmung unter den PEN-Mitgliedern, unter den Versammelten beschreiben? War es ein positives Klima mit Ermutigung und Zuversicht? Ich meine, gerade die Programme Writers in Exile stiften ja richtig Gutes. Auf der anderen Seite ist man ja doch verzagt, wenn man so auf die allgemeine Weltlage blickt. Geht das Schriftstellern und Schriftstellerinnen nicht genauso?
Ja, das geht uns sicher genauso. Und ich glaube, wir haben diese Tendenz, die man in der Welt so sieht, die betrifft auch uns, dass nämlich zum Beispiel sachliche Debatten plötzlich auf eine persönliche Ebene gehoben werden und wo man dann einfach persönlich beleidigt ist, anstatt sich um die Sache zu kümmern. Und solche Dinge sehen wir ja auch in der großen, breiten Öffentlichkeit, auch auf der politischen Ebene. Aber grundsätzlich muss ich sagen, war diese Tagung wirklich sehr, sehr interessant. Wir hatten sehr, sehr guten, letztendlich auch sehr guten Umgang mit unseren Kolleginnen und Kollegen. Es sind ja doch eine ganze Menge gekommen, obwohl es in Hamburg sehr teuer war wegen der EM-Spiele. Und ich weiß das sehr zu schätzen. Und ich habe mich wirklich letztendlich, wenn ich Bilanz ziehe, sehr gefreut, dass wir da zusammengekommen sind und miteinander gesprochen haben.
Astrid Fehlstedt, Schriftstellerin, Vizepräsidentin des PEN über die Tagung zum 100-jährigen Jubiläum. Danke Ihnen, Frau Fehlstedt.
Ja, ich danke auch.
Straßenkritik.
Ich bin die Emma Schleusinger, ich komme aus Pfaffenhofen und ich habe von meiner Tante zum Geburtstag ein Buchgeschenk gekriegt, das heißt Alle Farben meines Lebens von Cecilia Ahern. Das hat mir sehr gut gefallen, habe ich jetzt letztens ausgelesen. Da ging es um ein Mädchen, das hat Synästhesie. Also das heißt, sie sieht in den Menschen Farben, in den verschiedenen Stimmungen. Und also es werden hauptsächlich halt ihre Probleme damit beschrieben. Und am Anfang denkt man sich natürlich schon, dass es cool ist. Aber ich glaube, dass es auch ziemlich anstrengend sein kann. Manche Menschen sind eher blau, wenn sie eher ängstlich sind. Oder sind dann rosa, wenn sie gerade glücklich sind. Und deswegen ist das Buch einfach sehr bunt. Ja.
Aus Pfaffenhofen in Bayern kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen und den Auftakt macht die Emma Schleusinger mit ihrer Empfehlung dieses Romans von Bestsellerautorin Cecilia Ahern, Alle Farben meines Lebens. So heißt das Buch in der deutschen Übersetzung von Ute Brammertz und Carola Fischer. Im Piper Verlag ist es erschienen.